Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute geht es bei uns unter anderem um den aktuellen Verfassungsschutzbericht. Die Gewaltbereitschaft ist in allen Bereichen des Extremismus gestiegen. Das sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.
Ich spreche von Rechtsextremisten, die Politiker hinrichten oder ein Blutbad in einer Synagoge anrichten wollen. Ich spreche von der neuen Rechten, die bestimmten Personengruppe ihre Menschenwürde abspricht und Gewalt gegen sie legitimiert. Ich spreche von Linksextremisten, die einen auf dem Boden liegenden Polizisten fast zu Tode treten und eine Immobilienmaklerin in ihrer Wohnung brutal zusammenschlagen. Und ich spreche von Islamisten, die ihren Wunsch, ein Massaker in Deutschland zu verüben, längst nicht aufgegeben haben.
Wir gucken uns die Zahlen dazu an und lassen uns das einordnen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter. Und wir bekommen eine Antwort auf die Frage, ob die Behörde unter dem, mittlerweile ja nicht mehr ganz neuen Präsidenten, anders hinguckt beim Thema Rechtsextremismus. Ein weiteres Thema ist ein Erinnerungsort, ein Mahnmal, das entstehen soll, mitten in Berlin, und zwar um an die Opfer der SED-Herrschaft zu erinnern. Ein Konzept dazu wird gerade erarbeitet, und wie das aussieht, was so ein Ort alles leisten muss und was er leisten kann, das weiß unsere Landeskorrespondentin für Berlin, Claudia van Laak. Hier ist der Tag, am Donnerstag, den 9. Juli. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Innenminister Horst Seehofer hat das im Februar schon gesagt, nach dem Anschlag von Hanau. Und heute hat er das im Prinzip wiederholt.
Ich beginne mit dem Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in unserem Land. Der nimmt weiter zu. Und die oft getroffene Feststellung in der jüngeren Zeit kann man heute nur bekräftigen. Dieser Bereich ist die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland.
Der Verfassungsschutzbericht 2019 ist heute vorgestellt worden. Innenminister Seehofer und Thomas Haldenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes, haben das zusammen gemacht in Berlin. Grob zusammengefasst ist das Ergebnis: In allen extremistischen Bereichen ist die Bereitschaft für Gewalt gestiegen. Das heißt, bei den radikalen Islamisten ist das so, bei den Linksextremisten und bei den Rechtsextremisten. Die größte Bedrohung, das haben Seehofer und Haldenwang betont, geht vom Rechtsextremismus aus. Und darauf schauen wir jetzt nochmal genauer in der Tag zusammen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, ich weiß, Zahlen sind manchmal ein bisschen verwirrend und es ist auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen viel, aber wir brauchen das an dieser Stelle, um eben auch den Überblick zu bekommen. Was sagt denn der Verfassungsschutzbericht in Zahlen?
Da ist es vielleicht sinnvoll zu trennen. Fangen wir mal mit einem Bereich an, mit dem Rechtsextremismus. Da ist die Zahl massiv gestiegen, nämlich um 8.000 auf 32.000 Personen in diesem sogenannten Personenpotenzial. Dazu muss man aber wissen, dass 7.000 davon dem sogenannten Flügel angehören, das heißt dem offiziell inzwischen aufgelösten Teil der AfD, der ja seit diesem Jahr auch als gesichert rechtsextremistisch angesehen wird vom Verfassungsschutz. Das erklärt nicht den ganzen Anstieg, aber eben den größten Teil davon. Und das kann man jetzt eben auch unterschiedlich bewerten. Da kann man sagen, das ist eine statistische Verzerrung. Man kann aber auch sagen, das ist eben auch eine Gruppierung, die sich immer mehr radikalisiert hat. Und wir haben jetzt einfach mehr Rechtsextremisten. Aber um das nochmal auch ein bisschen zu differenzieren innerhalb der Gruppen. Es war vorher im vergangenen Jahr noch so und auch viele Jahre davor, dass über 50% dieses sogenannten Personenpotenzials als gewaltbereit eingestuft wurden, nämlich um die 13.000, fast 13.000. Jetzt sind es 13.000, 300 mehr als zuvor, aber eben nicht mehr über 50%. Aber trotzdem, das ist ein erhebliches Potenzial. Und es ist zwar die Zahl der Gewalttaten etwas gesunken, aber wir hatten immerhin 7 Tötungsdelikte, 2 davon vollendet, nämlich mit 3 Toten. Einmal Walter Lübcke und dann die 2, die ermordet wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag von Halle.
In Halle, okay. Also das sind die rechtsextremistischen Gewalt- und Straftaten. Dann gucken wir uns noch die Zahlen an aus dem Bereich Linksextremismus.
Die sind auch gestiegen. Das ist auch ein länger andauerndes Phänomen, woran man einfach auch sieht, dass die Polarisierung in der Gesellschaft zunimmt, um 1.500 auf 33.500. Und auch hier ist die Zahl der gewaltbereiten Personen gestiegen auf 9.200. Das ist ein leichter Anstieg um 200. Aber was ganz doll auffällt, ist die Zahl der Taten. Die ist nämlich um 40% gestiegen. Das ist also wirklich massiv. Das sind überwiegend Sachbeschädigungen und Brandstiftungen. Die Zahl der Gewalttaten ist zwar gesunken, aber Thomas Haldenwang, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, hat rechts wie links gesagt, dass die Hemmschwelle sinkt. Es gab im linksextremistischen Bereich auch zwei versuchte Tötungsdelikte. Und es war ja mal so, dass so ganz allgemein in der linksextremistischen Szene galt, Gewalt gegen Sachen ist legitim, Gewalt gegen Personen nicht. Und das, sagt Haldenwang, würde mehr und mehr verschwinden. Und diese gesunkene Hemmschwelle, wenn sie sich jetzt auch nicht in mehr Taten ausgedrückt hat, dann eben in der Intensität, wie er meinte. Das ist das eine. Und das andere, was eben auffällig ist mit diesen sehr gestiegenen Zahlen von Taten, ist, dass wir ja kein Großereignis hatten, wie irgendein Großgipfel oder sowas. G20-Proteste
und das ist zum eben Beispiel.
Sowas zum Beispiel oder EZB-Einweihung vorher mal in Frankfurt oder so. Und da ist das doch beachtlich.
Dann haben wir noch einen dritten, Bereich, also eine dritte Gruppe, und das sind die radikalen Islamisten. Was sagen die Zahlen da?
Dass das Personenpotenzial weiter hoch sei. Und Thomas Haldenwang hat gesagt, dass zwar im Nahen Osten oder eben in Nordafrika der IS zurückgegangen ist, hieße in keiner Weise, dass die Strukturen hier aufgegeben würden. Dazu kommt Al-Qaida, dass der Verfassungsschutz einen gewissen Zugzwang sieht, sich weiter zu behaupten, auch um deutlich zu machen, man existiert auch neben dem IS. Und man hat ja deutlich weniger mitbekommen in den vergangenen Monaten oder auch im vergangenen Jahr von gewaltbereiten Islamisten. Aber die Behörden gehen davon aus, dass die Gefahr weiterhin hoch ist.
Jetzt haben wir ja seit dem 15. November 2018 einen neuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, den Namen. Inwiefern hat sich der Verfassungsschutz unter diesem neuen Präsidenten verändert? Guckt der mit der Behörde anders hin, gerade im Blick auf den Rechtsextremismus?
Ja, eindeutig. Also der Verfassungsschutz schaut insgesamt anders hin, und das liegt nicht nur, aber auch am Wechsel des Präsidenten. Nur zur Erinnerung, Hans-Georg Maaßen war ins Amt gekommen, als gerade sein Vorgänger Heinz Fromm gegangen war wegen Pannen im Umgang mit dem NSU, was gerade aufgedeckt worden war. Und das jetzt nur, um zu sagen, es ist auch nicht so, dass unter Maaßen nichts passiert wäre. Es ist erst da wieder eine neue Abteilung Rechtsextremismus überhaupt geschaffen worden im Bundesamt für Verfassungsschutz. Es gab die Empfehlung dann während seiner Amtszeit des Bundestagsausschusses NSU, was auch nochmal dazu geführt hat, dass der Bereich deutlich gestärkt wurde, dass deutlich besser hingeschaut wurde. Und gleichzeitig wissen wir aber nun, Maaßen steht politisch rechts, auf jeden Fall rechter als sein SPD-Vorgänger Fromm, und hat zum Beispiel nie ein Hehl daraus gemacht, dass er die Flüchtlingspolitik von 2015-16 für einen ganz schlimmen Fehler gehalten hat. Aber das ändert eben nichts daran, dass auch zu seiner Zeit das Bundesamt für Verfassungsschutz gegen den gewaltbereiten Rechtsextremismus vorgegangen ist. Aber zum einen gab es damals eben den ganz doll im Fokus und im Vordergrund stehenden Islamismus, um den man sich viel mehr gekümmert hat. Und zum anderen hat man wohl allgemein, das heißt zumindest im Verfassungsschutz man, da gab es natürlich gesellschaftlich ganz andere Bewertungen, aber hat man den Rechtsextremismus insgesamt in der Behörde nicht so ernst genommen. Und das hat sich nicht erst mit dem Amtswechsel geändert, sondern ein extremes Vorkommnis war Chemnitz, wo eben ein Deutscher zu Tode gekommen ist und wo sich auch nachher ein Verdacht gegen Asylbewerber bestätigt hat. Und wo man einfach gesehen hat, an den Aufmärschen, die es da gab, an der Verbrüderung von verschiedenen Gruppen, von Rechtsextremismus bis weit in die Nähe der Mitte der Gesellschaft hinein, welches Mobilisierungspotenzial Rechtsextremismus da auch hat. Da hatte sich dann eben auch Angela Merkel geäußert, dieses Umgehen mit Rechtsextremismus stand klar auf der Agenda. Und da hat sich dann aber eben auch der Unterschied gezeigt zwischen Hans-Georg Maaßen, der ja völlig anders damit umgegangen ist, als eben insbesondere auch Merkel. Das war diese Diskussion, ob es jetzt Hetzjagden gegeben hat oder nicht. Genau. Und das ist es eben auch, worauf dann Haldenwang massiv reagiert hat.
Du hast jetzt gerade schon dieses Mobilisierungspotenzial angesprochen und im Endeffekt ist darauf auch heute noch mal Haldenwang eingegangen. Er hat gesprochen von den Superspreadern von Hass und Gewalt und er meint damit die neue Rechte, explizit das Institut für Staatspolitik, den mittlerweile ja aufgelösten Flügelkompakt, 1%, die identitäre Bewegung, weil die eben im Endeffekt auch diesen theoretischen Hintergrund, diesen theoretischen Aufbau für die Szene bilden.
Das war ja lange so, dass es eine intellektuelle Rechte nur in sehr geringem Ausmaß gab. Mhm. Und das führte eben dann auch dazu, dass so eine Partei wie die NPD einfach für viele Leute nicht wählbar war, weil die zu dumpf daherkamen. Und das hat eben auch die ganze rechte Szene geprägt. Und das ist mit dieser neuen Rechten auch in einem gewissen Umfang einfach ein neues, ein anderes Phänomen. Haldenwang hat heute gesagt, sie konstruieren Sündenböcke, konstruieren Feindbildern mit Desinformation und Verschwörungstheorien, hat gesprochen von pseudointellektuellen Theorien mit fremdenfeindlichen, rassistischen, antisemitischen Elementen. Und man würde sich eben als Tabubrecher inszenieren, während man in Wirklichkeit Hass sehen würde. Und er meinte eben noch verseuchen die Gesellschaft und das gesellschaftliche Miteinander. Das Wort von den Superspreadern hast du auch schon genannt. Das ist tatsächlich ein Phänomen, dem der Verfassungsschutz neuerdings mehr nachgeht, aber weil das Phänomen eben auch neuer ist. Also wir haben insgesamt in der rechtsextremistischen Szene in den vergangenen schon einigen Jahren eine völlige Veränderung der Struktur. Wir hatten früher auf der einen Seite die Parteien und auf der anderen Seite plump gesagt die Glatzen. Also das heißt wirklich die Straßenbewegung und man hat sich scharf gegeneinander abgegrenzt. Das ist schon länger nicht mehr der Fall. Und es gibt aber alle möglichen Unterszenen. Es gibt die Musikszenen, es gibt zum Teil das Ausweichen in den Gaming-Bereich. Es gibt eben auch Überschneidungen mit dieser pseudo-intellektuellen oder intellektuellen Bewegung, auf die sich auch die anderen Gruppen berufen. Und das Ganze führt eben dazu, dass das viel schwieriger im Blick zu halten ist. Und daneben gibt es noch, was natürlich das für diejenigen, die damit umgehen, auch nicht einfacher macht, Einzelpersonen, die außerhalb oder am Rand dieser organisierten rechtsextremistischen Szene stehen und die dann zu Tätern werden wie Breivik oder eben Christchurch oder der Täter von Halle. Und das macht das zu einem wirklich schwierigen Amalgam für die Sicherheitsbehörden.
Dann lass uns noch mal gucken. Also wir haben jetzt eben die neuen Zahlen, die neuen Fakten, im Endeffekt viele theoretische Erkenntnisse. Aber wie werden jetzt daraus konkrete Maßnahmen? Seehofer hat heute davon gesprochen, von personeller Aufstockung, von Neuorganisationen. Haldenwang hat erwähnt, dass es mehr virtuelle Agenten, so hat er das genannt, geben sollte, die jetzt ausgebildet werden sollen. Was heißt das denn konkret?
Das ist ein Prozess, der schon einige Monate andauert und da muss man tatsächlich sagen, da passiert wirklich was. Anfang des Jahres haben Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz, also Münch und Haldenwang zusammen eine Strategie vorgestellt, wo man eben auch, soweit das rechtlich möglich ist, zusammenarbeiten wollte beim BKA mit einer neuen Gefährdereinstufung. Es gibt ja oder gab bisher kaum rechtsextremistische Gefährder, dass man da eben versucht, ähnliche Kriterien zu finden und ein ähnliches Analyseinstrument zu finden, wie man das bisher im islamistischen Bereich macht oder mit mehr Strukturverfahren und so weiter. Aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eben für diesen Bereich schon viel mehr Personal bekommen, ist immer noch beim Einstellen und beim Ausbauen, ist viel mehr im Internet unterwegs. Und das, was Haldenwang heute eben als virtuelle Agenten bezeichnet hat, das ist zumindest schon länger der Plan, dass das mehr eingesetzt werden soll. Wie weit das tatsächlich umgesetzt wird, weiß man bei Geheimdiensten natürlich immer nicht. Aber es passiert auf unterschiedlichen Ebenen was. Wir haben ja auch mitgekriegt, es werden immer mehr Vereine verboten oder eben auch die Einstufung der Identitären, solche Elemente, daran merkt man, dass das wirklich ernst genommen wird.
Dieser Verfassungsschutzbericht, das liegt ja aber an der Form, an der Art, wie man das macht, der hinkt ja seiner Zeit eigentlich immer hinterher. Ne? Wir sprechen ja jetzt von Zahlen von 2019, aber das ist einfach ein Problem der Art der Erfassung, oder?
Naja, in der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes kommen aktuelle Elemente ja in der Pressekonferenz durchaus vor. Der Bericht ist von 2019 und in jedem Fall beides ist ein Rückblick. Und für mich geht das immer so ein bisschen auseinander, die Erwartungshaltung, dass man nun viel über die Gesellschaft und die extremistischen Gefährdungen erfährt, vermischt eben mit einem Rückblick von Phänomenen, die uns immer interessiert haben, die wir deswegen auch immer angeschaut haben, sodass eigentlich Überraschungen in diesen Berichten eher selten sind.
Mitten rein ins Herz von Berlin, da soll es irgendwann mal hin, das zentrale Mahnmal für Opfer von kommunistischer Gewaltherrschaft. Der Bundestag hat das ja schon im vorigen Jahr beschlossen und vielleicht runzeln jetzt einige die Stirn und denken, Moment mal, da soll es doch auch noch diese sogenannte Einheitswippe geben als Symbol für die friedliche Revolution in der DDR und der Wiedervereinigung. Ja, das stimmt, aber dieses Denkmal, also diese Wippe, steht eben nicht explizit für die Opfer der SED-Herrschaft und deshalb soll es eben ein zentrales Mahnmal geben. Und wie dieses Konzept dafür überhaupt aussieht, das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an mit unserer Korrespondentin in Berlin, für Berlin, Claudia van Laar. Claudia, was ist das für ein Konzept? Wie sieht das aus?
Na, das Konzept wird gerade erarbeitet, Sonja. Also was vorliegt, das ist dieser Bundestagsbeschluss. Der liegt auch hier gerade auf meinem Schreibtisch. Drucksache 19.15778 steht da drüber. Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland errichten, lautet die Überschrift. Und da werden so ein paar Punkte genannt, auch wie das Ganze eben heißt, wofür es gut sein soll. Und es ist auch beschrieben, warum wir das brauchen. Nämlich da steht, dass es in Deutschland eben keinen zentralen Gedenkort gibt, der eben an den Widerstand erinnert und auch an die Opfer der SED-Diktatur bzw. an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft. Und dass es eben eine Leerstelle ist. Und das stimmt. In anderen osteuropäischen Ländern, in mittelosteuropäischen Ländern, die haben relativ schnell nach Zusammenbruch des Sozialismus solche Mahnmale, solche Denkmäler errichtet. In Deutschland gibt es das nach wie vor nicht. Das ist eine Leerstelle und die soll jetzt gefüllt werden.
Wer schreibt so ein Konzept eigentlich?
Also es sind zwei Institutionen beauftragt worden. Das eine ist die Bundesstiftung Aufarbeitung und das zweite, das ist ein Dachverband mit einem sehr sperrigen Namen. Das heißt Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Wirklich ein bisschen sperrig. Unter diesem Dach, da verbergen sich so 40 Einzelinitiativen, die sich alle kümmern um SED-Aufarbeitung, auch um die Opfer der SED-Diktatur. Die sollen gemeinsam dieses Konzept erarbeiten. Und die haben dazu auch noch einen Beirat. Da sind Historiker drin in dem Beirat, aber auch Betroffene. Also verschiedene Leute, die sich um dieses Thema kümmern sollen und die eigentlich schon hätten jetzt dieses Konzept vorlegen sollen. Aber Corona hat auch hier zugeschlagen. Es wird wohl noch ein paar Monate dauern.
Was muss der denn eigentlich leisten? Wen muss dieser Ort mitnehmen?
Also In allererster Linie soll er diejenigen ansprechen, die eben auch unter dem SED-Staat gelitten haben. Also auch so eine Art Trauerort werden, ein Gedenkort. Es haben ja auch viele Menschen, Familienangehörige, ihre Liebsten verloren, weil sie zum Beispiel an der Grenze erschossen wurden oder weil sie von der Stasi verfolgt wurden, weil sie in den Selbstmord getrieben wurden von der Stasi. Diese Fälle gibt es ja auch. Und all diese Personen, die haben bislang keinen Ort zum Trauern, weil es gibt keine Grabstätten. Also wenn die Grenzer jemanden erschossen hatten an der Grenze im sogenannten Todesstreifen, dann wurden diese Personen verbrannt. Und keine Ahnung, was mit der Asche passiert ist, das weiß man vielleicht bis heute nicht. Aber es gibt keinen Ort, wo die Angehörigen trauern können. Also dafür soll dieser Ort auf jeden Fall sein. Dann könnte es auch ein Ort sein, wo man ausländische Staatsgäste hinführt, wo auch Kränze abgelegt werden zu bestimmten Daten, 17. Juni 1953, 9. November, wie auch immer. Und dann ein weiterer Punkt ist, dass der Bundestag auch aufgegeben hat, diesen Gedenkort zu einer Art, überspitzt formuliert, Bildungsstätte zu machen, dass eben auch jüngere Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von der DDR, die wenig wissen, zumindest vielleicht emotional ein bisschen angerührt werden von diesem Mahnmal und auch über eine entsprechende Webseite, über Bildungsangebote dann eben auch mehr erfahren können über die DDR und wie dieses Unrechtssystem funktioniert hat.
Das klingt ganz ehrlich nach ganz schön viel für einen Ort. Das wirkt schon fast ein bisschen überfrachtet, oder lehne ich mich da eventuell etwas weit aus dem Fenster, wenn ich das so sage?
Nee, das geht mir ganz genauso und das geht mir noch mehr so, wenn ich diesen Text lese, den der Bundestag da vorgegeben hat. Vielleicht darf ich da mal zitieren. Also, zukünftige Generationen, denen sollen die Gefahren und Folgen totalitärer und diktatorischer Systeme bewusst gemacht werden. Um die Wertschätzung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weiter zu schärfen, diese Werte ins Bewusstsein zu rücken und den antitotalitären Konsens zu stärken. Also, da wird dieser Gedenkstätte, diesem Erinnerungsort eine Menge aufgebürdet und ich behaupte mal, den gibt es jetzt noch nicht, aber er wird mit Sicherheit das alles nicht leisten können.
Du hast ja gerade schon angesprochen, das soll eben ein Ort werden, auch für die Opfer. Dann hast du erwähnt, zum Beispiel für Menschen, die an der Grenze. Sind das denn noch mehr Menschen, die ja da im Endeffekt als Opfer reingezählt werden? Wer ist das denn noch?
Da zählen zum Beispiel all diejenigen dazu, die aufgrund ihrer Weigerung mitzumachen beim System zum Beispiel ihr Abitur nicht machen konnten, die beispielsweise nicht Mitglied der FDJ waren, sondern der Kirche angehörten und gesagt haben, ich will nicht in die FDJ, in die Freie Deutsche Jugend. Möglicherweise konnten sie deshalb kein Abitur machen. Ihnen wurden auch bestimmte Studienabschlüsse verweigert. All diese Menschen könnten dazugehören. Ob sie sich selber dazuzählen, weiß man nicht. Da wurden ja auch ganze Karrieren zerstört. Da wurden Lebensläufe zerstört. Wir denken zum Beispiel auch an die Sportler, die Opfer wurden dieses Zwangsdoping-Systems in der DDR, ja. Also das ist sehr breit aufgestellt. Natürlich all diejenigen, die bespitzelt wurden, die ausgeforscht wurden, zum Teil ja von nahen Angehörigen, von Freunden, die verraten wurden, wo es ja sogenannte Zersetzungsmaßnahmen gab, der Staatssicherheit, so nannten die das ja. Also all diese Personen zählen natürlich dazu.
Jetzt gibt es ja schon regionale Gedenkstätten, ne? Das wissen wir ja, die eben ja so dieses SED-Regime irgendwie nochmal aufarbeiten. Erklär uns nochmal, warum so ein zentrales Denkmal jetzt wichtig ist. Warum sollte das sein?
Also diese regionalen Gedenkstätten, die erinnern ja immer nur also an einen Teilaspekt. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mal besucht die Gedenkstätte, die in dem ehemaligen Jugendwerkhof untergebracht ist in Torgau. Das liegt in Sachsen. Also Jugendwerkhof, das war so eine Art Gefängnis für junge Leute, für Jugendliche, die ausgebrochen waren von zu Hause und die dann dort wirklich interniert wurden und erniedrigt wurden und dort mit militärischem Drill behandelt behandelt wurden. Also ein ganz schrecklicher Ort, aber der steht natürlich nur für einen bestimmten Teilaspekt. Ja, dann haben wir die Stasi-Gedenkstätten, dann haben wir Gefängnisse für politische Häftlinge. Also das ist immer nur so ein Einzelaspekt. Was eben fehlt, ist so etwas Übergreifendes, also auch so ein übergreifendes Denkmal, ein zentrales Mahnmal auch. Das haben wir eben noch nicht.
Wie breit ist denn eigentlich der Konsens, dass es so einen Ort geben sollte?
Also ich habe jetzt noch keinen lauten Widerspruch vernommen, was aber auch, glaube ich, daran liegt, weil der breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist, dass es wirklich dieses Mahnmal gibt, was da in Planung ist und dass das vielleicht demnächst hier in der Mitte von Berlin auch stehen könnte. Also ich glaube, in dem Moment, wo dann so etwas wie ein erster Spatenstich erfolgt, wo veröffentlicht wird, wie wird dieses Denkmal aussehen, daran wird sich die Diskussion wieder entzünden und natürlich wird es dann Menschen geben, die sagen, das brauchen wir nicht, das ist total überflüssig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass große Teile der Bevölkerung dem Ganzen so eher ja, abweisend oder auch eher gleichgültig gegenüberstehen, weil die sagen, das ist jetzt schon so lange her, wieso sollte uns das interessieren? Also das sind so die Reaktionen, mit denen ich rechne.
Was ist eigentlich mit dem Namen? Das habe ich mich auch noch gefragt. Also zentrales Mahnmal für Opfer von kommunistischer Gewaltherrschaft. Reibt sich da eigentlich jemand dran?
Ja, das habe ich auch gefragt, weil man hätte es ja auch konkreter fassen können. Also zu sagen, es geht eigentlich nur um die SED-Herrschaft, um die SED-Diktatur, aber denjenigen, die sich dafür einsetzen, denen ist dieser Begriff Kommunismus ganz wichtig, weil der verweist ja auch darauf, dass es nicht um Deutschland geht, sondern Kommunismus ist eigentlich auch eine weltumspannende Idee mal gewesen. Und indem man diesen Begriff verwendet, soll es eben darauf hindeuten zu sagen, also es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht um mehr, auch um andere Länder, in denen der Kommunismus mal geherrscht hat.
Claudia, jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit so schön theoretisch darüber. Wie lange wird es denn eigentlich dauern, bis es diesen zentralen Erinnerungsort geben wird? Also bis ich vielleicht irgendwann mal dann wieder mit dir spreche über den ersten Spatenstich?
Oh, das kann noch ein bisschen dauern. Also wir brauchen jetzt erstmal das Konzept, dann wird auch es nochmal Abstimmungen geben im Bundeskabinett, in der Bundesregierung, im Bundestag. Dann muss Geld dafür bereitgestellt werden. Dann wird es so etwas wie einen Wettbewerb geben, wo sich Architekten, wo sich Künstler bewerben können. Dann wird es eine Jury geben, die suchen dann die besten Ergebnisse aus. Dann wird das wiederum bewertet. Dann ist die Frage, was kostet das Ganze? Dann muss, wie gesagt, der Platz gesucht werden. Den haben wir ja noch lange nicht. Und da wird es bestimmt noch Streit geben. Also ein paar Jahre wird es noch dauern.
Ein paar Jahre, nachdem, was du alles aufgezählt hast, klang für mich jetzt spontan irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren.
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ich kann es nicht sagen.
Claudia, danke dir, dass du uns das hier erklärt hast im Podcast. Dankeschön.
Danke dir.
So, die Zeit ist rum, aus, vorbei für heute. Morgen am Freitag melden wir uns wieder mit einer frischen Ausgabe von Der Tag. dertag@deutschlandfunk.de, das ist auch nach wie vor die richtige Adresse, wenn es Anmerkungen gibt, Lob oder Kritik an uns. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke fürs dabei gewesen sein.